Danke, Herr, für diese Rettung, für diese Gnade, für dieses Wunder der Erlösung, das du uns gefunden hast. Unser Thema heute ist Jesus, unser Leben. Jesus, der Gesegnete Gottes, wer sich an ihm festhält, der geht nicht verloren. Oh Gnade, wunderbare Gnade, Halleluja. Ich lade euch ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten noch ganz schnell. Morgen am Freitag geht es über die Versuchungen. Wie überwinde ich meine Versuchung? Weißt du, viele Leute, die denken, wenn ich erfüllt bin mit dem Heiligen Geist, wenn ich getauft bin, bin ich fertig. Dann kann ich in den Himmel abfliegen. Nein, dann geht es in die Wüste. Da bist du versucht, so wie der Herr Jesus Christus. Dann hast du eine Menge Anfechtungen und dann musst du dich bewähren. Wir werden erfüllt von der Kraft Gottes und dann muss man sich bewähren. Das ist unsere nächste Aufgabe. Deshalb werde ich darüber sprechen, über Versuchungen. Wie überwinde ich sie? Am Samstag wird das Thema sein, wie bekomme ich Gebetserhörungen. Beter sind Wundervollbringer, aber wie vollbringe ich diese Wunder? Und dann am Sonntag, so Gott will und wir leben, lebe ein glückliches Leben, entspannt, frisch und fröhlich unter der Gnade Gottes. Du hast die Gnade gefunden, bist erlöst und du darfst dich freuen. Du darfst dich freuen, dass der Herr dir gnädig, gütig und barmherzig ist. Er sorgt für dich. So, ich brauche dich alle Zeit, Jesus, ja, ich brauche dich. Das haben wir vorhin gesungen. Wir haben Jesus gefunden. Noch etwas habe ich vergessen. Am 1. Mai, morgens ist Versammlung um 10 Uhr und 19.30 Uhr ist dann Josef Hetschkok hier und er wird auch uns dienen. Höre die Stimme Gottes. Beides ist so wichtig, dass wir mit Gott wandeln, auf Jesus hören und dann ein erfülltes Leben leben. Im Glauben, in der Kraft des Heiligen Geistes und Jesus ist unser Leben. Lass uns an ihn uns orientieren. Einfach auf das Ziel schauen. Unser Ziel ist nicht der Himmel, unser Ziel ist Jesus. Auf dass ich ihn gewinne. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, sagt Paulus. Und unser Ziel ist so wichtig, dass wir Jesus gewinnen. Wir brauchen Jesus. Und zwar so, wie wir Sauerstoff brauchen, wie wir Wasser brauchen, wie wir, ja, das rum, den Alltag brauchen. Wir brauchen Jesus so, wie die Rebe den Weinstock braucht. Wir hängen an Jesus. Ohne ihn, wenn wir wirklich wahrhaftig sein wollen und wirklich erfülltes und glückliches Leben haben und führen möchten, müssen wir das einfach sehen. Ich brauche dich, ja, ich brauche dich, Jesus, ja, ich brauche dich. Jesus ist mehr als nur eine nette Figur für Andachten, für gute Nachtgeschichten für die Kinder oder was auch sonst noch ist. Jesus ist mehr als nur, ja, so Beiwerk oder Schmuck oder dieses christliche C vor der Partei oder was weiß ich von irgendwas. Jesus ist mehr als nur, ja, Dekoration. Ich brauche dich, ja, ich brauche dich. So, und Menschen brauchen Jesus, brauchen die Botschaft des Evangeliums, was es auch immer bedeutet, was es auch heißt. Sie brauchen Jesus. Du sagst, ja, wie bitte? Hauptsache, wenn ich Nahrung habe, Hauptsache, wenn ich Kleidung habe, Hauptsache, wenn ich Dach über dem Kopf habe, Hauptsache, wenn für meine Rente gesorgt ist. Ja, was brauche ich sonst noch? Wir brauchen etwas für die Ewigkeit. Jesus ist für die Ewigkeit da. Er ist gekommen, Leben und volles Genüge den Menschen zu geben. Die Werke Satans zu zerstören. Und wenn du dein Leben genau anschaust, du bist nur von Teufel umbaut, nur um Teufel umsorgt, nur um Teufel umgeben, nur von diesem negativen Bösen, von Umweltverschmutzung, von negativen Dingen, von Pessimismus. Der Mensch, der Gott nicht kennt, hat sich von Gott mehr und mehr entfremdet, vom Leben sich entfremdet. Jesus, unser Leben. Mich hat das Buch von Wilhelm Busch begeistert, nicht vom Busch, der wo die Geschichten und Märchen da gemacht hat und was weiß ich, nein, von diesem Pastor aus Essen, Jesus, unser Schicksal. Dieses Buch hat mich so begeistert, was mich fasziniert, diese Predigten, die er da gehalten hat, diese CVJM-Predigten. Und ich möchte nur nennen, Jesus, unser Leben, nicht nur unser Schicksal, das ist mehr als unser Schicksal. Der Mensch hat Gott verloren, hat die Orientierung verloren, hat die Hoffnung verloren. Der Mensch hat alles verloren. Der Teufel hat einem alles geklaut. Und wenn du die Leute heute anschaust, die sind ohne Halt, ohne Orientierung. Wenn du fragst, wie geht's mit dir weiter? Man hofft vielleicht, dass man in der Ewigkeit irgendwie ein Plätzchen findet. Nein, wir brauchen mehr. Wir brauchen einen, der uns die Wohnung vorbereitet, der uns einladet, der uns aufnimmt, der uns abholt, wenn wir drüben ankommen. Als ich in Indien war, weißt du, ich habe alles, meine ganze Indienreise nur per Internet vorbereitet. Das ist ein bisschen merkwürdig, ein Risiko. Und dann lande ich in Delhi, Neu-Delhi, und dann kommen die Geschwister und holen einen ab. War ich toll. Ich habe noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen, nicht einmal telefoniert mit ihnen, nur per Mails da einfach ein bisschen korrespondiert, aber die holen dich ab. Und deshalb ist es so wichtig, jemanden drüben zu kennen, der dich abholt, der dann die nächste Etappe für dich geplant hat, dich weiterführt, dich wieder weiterreicht, der dich weiter begleitet. Wir brauchen einen Freund im Himmel. Jesus, unser Leben. Der Mensch ist sogar von sich selbst entfremdet. Der versteht sich selbst nicht, hat sein eigenes Leben nicht im Griff. Wie will er seine Ewigkeit im Griff bekommen? Also denk drüber nach. Das Innenleben eines Menschen zerfällt mehr und mehr von morgens bis abends. Je älter du wirst, nicht nur, dass du älter wirst und schwächer wirst. Nein, es zerfällt. Mehr und mehr geht von dir flöten. Du wirst immer weniger. Blickst weniger durch. Am Schluss kommst du dir manchmal vielleicht so wie ein Verrückter vor. Verstehst die Welt nicht mehr, die ganze Umstände nicht mehr, die Dinge, die passieren. Es ist so wichtig, dass du jemanden kennst, der dich auffängt, der dich aufnimmt, der dich einladet. Ja, dass du die Sprache wieder verstehst. Weißt du, was ist toll? Nicht nur, dass Hindi irgendwie sprichst oder sonst was, sondern die Sprache wenigstens Englisch, dass dich jemand dann versteht. Das ist Gnade. Gott hat die Sprachen verwirrt und die Menschen heutzutage sind verwirrt. Geh durch die Straßen. Weißt du, wenn Gott nicht Gnade schenkt, du gehst verloren. Du verläufst dich. Der Mensch hat sich entfremdet von sich selbst, von seiner Umgebung, von seinen Lieben. Du hast Kinder großgezogen, die Kinder sind aus dem Nest geflogen. Die sind irgendwo in der Welt verstreut. Heutzutage ist man so weit verstreut. Der eine wohnt im Norden, der andere im Süden, der andere im Osten, der andere im Westen. So. Und deine Lieben sind irgendwo weit weg. Und man trifft sich höchstens einmal im Leben, vielleicht bei der Beerdigung nochmals. Man ist entfremdet. Weißt du, wir müssen auch lernen und bewusst werden, die Menschen gehen von uns, müssen sogar gehen. Und nur einer bleibt, und das ist Jesus Christus. Er ist unser Leben, er ist unser Erlöser. Der moderne Mensch ist mit Schuld beladen, mit, was weiß ich, mit allen möglichen Dingen beladen. Der braucht Erlösung, Erlösung von sich selbst, Erlösung von seinen Problemen, Erlösung von seinem Alltag. Der moderne Mensch ist belastet mit allen möglichen Dingen. Schau doch das persönliche Leben an. Belastet mit Schulden, nicht nur finanziell, sondern auch andere Verschuldungen. Da schuldig geworden, dort schuldig geworden, da sich verkracht und dort sich verkracht. Und da mögen die Leute einen nicht und auf der anderen Seite mögen die Leute nicht. Was ist das? Das sind diese Verschuldungen, in denen wir drinstecken. Immer mehr von sich selbst, von anderen entfremdet und schließlich auch von Gott. Gott ist so weit weg, wenn ich zu ihm rede. Hört er mich überhaupt? Versteht er mich überhaupt? Kümmert er sich um mich? Der moderne Mensch will auch gar nicht wahrhaben, dass mit ihm was nicht stimmt. Er hat ja sein Smartphone, sein Handy. Redet er, was weiß ich, mit der ganzen Welt. Aber er redet nicht mit sich selbst. Er redet nicht mit anderen wieder. Er redet nicht mit dem lieben Gott. Er kriegt ja Antworten von ihm. So, der Mensch entfremdet sich. Karl Marx hat sogar behauptet und hat recht wahrscheinlich irgendwo. Der Mensch entfremdet sich sogar von der Arbeit. Das, was er leistet, das zerrinnt ihm unter die Finger. Verstehst du? Wie gewonnen, so zerronnen. Denk alles, was du so erarbeitet hast. Wie viele Ochsen hast du schon im Leben aufgegessen? Verstehst du? Und verspeist. Überleg einmal, was wir alles so gemacht haben. Und wo ist das alles geblieben? In der Toilette. Verstehst du? Das ist Wahnsinn. Wie viel Maß Bier hast du getrunken? Und wie viel Schnitzel hast du schon gegessen? Und wie viel Tonnen Kartoffeln. Überleg dir einmal, und das alles ist durch uns weg, und wo ist das alles geblieben? Das Geld, das du irgendwo mal auf Arbeit erwirtschaftet hast, jeden Monat so 1500 Euro, wo sind die am Ende des Jahres? Beim Fiskus vielleicht ein bisschen. So, der hat recht gehabt, die Arbeit bringt nichts. Seine Hände Arbeit wird er nicht reich, das hat Karl Marx behauptet. Und diese Entfremdung geht weiter, dass man in der Gesellschaft entfremdet, wofür lebe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Was ist der Zweck meines Lebens? Denk doch drüber nach. Konntest du dein Ideal verwirklichen? Dieses Thema, das ich irgendwo mal bei der Beerdigung sprechen musste und erwähnen musste, er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Kannst du, sei doch ganz ehrlich, dein Ideal verwirklichen von Liebe, dein Ideal von Erfolg, dein Ideal von Glück, dein Ideal vom Glauben, dein Ideal, was weiß ich von allem? Karl Marx sagt weiter, das Produkt der Arbeit gehört nicht den Arbeitern selbst, sondern den Kapitalisten. Und ich würde weitergehen, gehört dem Teufel. Denn die sind die Kapitalisten, in aller Liebe. Der Staat oder wer auch immer ist, gehört dir irgendetwas? Du bist nackt in diese Welt gekommen und wirst nackt diese Erde verlassen. So steht es in der Bibel. Armer Mensch, was gehört mir noch? Was gehört mir noch? Und ich möchte dieser Frage nachgehen. Jesus, unser Leben. Was bleibt mir unterm Strich übrig? Das bist du natürlich, sagen sie irgendwo in der Werbung. Aber was bleibt mir wirklich übrig? Wir werden fremdgesteuert. Wir leben nicht unser eigenes Leben. Wir werden gelebt, ob wir es glauben oder nicht. Ob wir wahrhaben wollen oder nicht. Wir werden fremdbestimmt durch die Gesetze, durch die Medien, durch was weiß ich, unsere Nachbarn, was die Leute sagen, durch die Werbung. Viele Menschen glauben und fühlen, sie leben ihr Leben, das ist mein Leben. Nein, du wirst gelebt von der Werbeindustrie. Nicht du steuerst dich, sondern irgendjemand anders steuert dich von Geburt bis zum Tod. Denk drüber nach. Merkst du, wie du dein Leben von Gesetzen bestimmt wirst, Vorschriften, Paragraphen? Weißt du, dass du selber gar keinen großen Spielraum hast. Von der Kindheit bis, du bist überall verplant. Im Kindergarten schon, da fängt es schon an. Sei doch ganz ehrlich, schau die kleinen Kinder an. Die sind noch kaum aus den Windeln draußen, müssen schon in den Kindergarten gehen. Da wird alles verplant. Der moderne Mensch ist total verplant. Kein Spielraum, keine Entfaltung, keine Entwicklungsmöglichkeiten. Da wird alles nur vorgegeben. In der Schule, du musst das glauben und hören, das, was die anderen dir vorbeten. Gibt es noch irgendwo Kreativität? Gibt es in der Gemeinde Kreativität? Weißt du, wir leiden alle unter der Gruppendynamik. Lass uns zusammen aufstehen, lass uns zusammen setzen, lass uns zusammen die Hände hochheben, lass uns zusammen Gott loben und preisen. Das ist Gruppendynamik. Verstehst du? Manchmal habe ich keine Lust, Hände hochzuheben, aufzustehen oder hinzuknien oder was. Weißt du, da gibt es gar keine Freiheit. Du merkst in der Kirche, wenn Amen ist, dann gehen alle nach Hause. Anstatt, du möchtest vielleicht noch da bleiben und beten und Gott suchen. Ist alles so schön geregelt. Da ist kein Platz für Wildwuchs. Und genau das ist, worum es geht, dass ich mich entfalten kann, wachsen kann. Weißt du, das ist unsere Kultur, sei doch ganz ehrlich. Ich will ein paar Dinge aufreißen und aufzeigen. Wir sind verdammt in dieser Welt, uns nach den Gesetzen dieser Welt zu richten, wer das auch alles erfunden hat und was das auch alles ist. Das ganze Leben des Menschen heutzutage ist so undurchsichtig, alles verplant. Die Kindheit ist verplant, die Jugend ist verplant, das Leben ist verplant und das Alter, da ist nichts mehr von dem, was du geplant hast. Was ist noch übrig geblieben unterm Strich? Denk drüber nach. Du verstehst vielleicht die ganze Welt nicht. Wir leiden unter Zwänge. Seit den 60er Jahren haben wir ein neues Wort im Duden, Sachzwänge. Dass Sachen uns zwingen. Müllabfuhr, Wasserwerk, E-Werk. Und was weiß ich auch sonst was, wir sind voller Zwänge. Ist das das Leben? Jesus, unser Leben, ist mein Thema. Du wirst nur gezwungen. Du wirst gezwungen, das, was man dir vorsetzt, zu schlucken. In aller Liebe. So, der Mensch steht unter Zwang, versteht sich selbst nicht, fragt sich, warum das alles so ist in meinem Leben, wie es ist. Was kann ich da machen? Jesus kam in unsere Welt, damit wir lernen, auszubrechen. Alternativ zu leben, auszubrechen aus dem ganzen Gesetz der Juden, der Römer, der Griechen, der Germanen, auszubrechen. Er ist ein Fluch geworden, hat sich unter Gesetz geordnet und er hat alles durchbrochen. Sagt, nee, ich orientiere mich nicht an diese Sachen. Der moderne Mensch versteht nicht mehr dieses einfache Leben, so Wildwuchs. Ich möchte ich sein, so wie Gott mich geschaffen hat. Ich möchte so reden und beten mit dem lieben Gott und mit ihm sprechen, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ich möchte mit Gott gehen, wie ich mitlaufen kann, in diesem Tempo. Verstehst? Aber das ist nicht mehr erlaubt, das ist nicht mehr genehmigt, auch in christlichen Kreisen. Denk drüber nach, bete und frag, ist das okay, alles was bei uns und bei mir passiert. Der moderne Mensch hat das Bindeglied zwischen Gott und sich selbst verloren und seiner Welt. Und deshalb ist Jesus dieser Eckstein geworden, den die Bauleute verworfen haben, steht einmal in der Bibel, dieser Eckstein. Und sie haben das verworfen und deshalb sind wir jetzt im Unglück, im Leid, weil der moderne Mensch, ja, der aufgeklärte Mensch hat gesagt, nee, ihn brauche ich nicht und ohne Jesus läuft nicht. Wenn du das Bindeglied nicht findest zwischen Gott und Erde, zwischen Himmel und Erde, dann gehen wir verloren. Deshalb stimmt das ganze religiöse Leben. Wir machen so viel Tamtam, so viel verschiedene Religion, so viel in der Esoterik, im Spiritismus, im Aberglauben oder in der Religion, katholisch, evangelisch, jüdisch, welche Religion auch immer. Wir machen das so viel. Aber was bringt es unterm Strich? Was bleibt bei dir übrig? Du kannst dich abstampeln, so viel du willst. Und je mehr du dich abstampelst, desto tiefer sinkst. In dem ganzen Morast der Religion. Und da fehlt Jesus. Weißt du, der Teufel macht alles kompliziert. Es ist so einfach. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Kinder sind naiv, sind einfältig, sie sind gläubig, Aber der Teufel macht es alles kompliziert. Und das ganze Leben in dieser Welt ist kompliziert geworden. Alles so vernetzt heutzutage durch die Technik. Da brauchst du wirklich Bildung, um durchzublicken. Und die meisten Gebildeten blicken nicht einmal da durch. Und die sind zu Narren geworden, heißt es in der Heiligen Schrift einmal, die Weisen. Der Teufel ist nicht der, der dir das Denken erleichtert. Nein, der macht das Denken noch kompliziert. Und ich gebe euch heute in dieser Andacht, versuche ich in Stichworten eine Eselsbrücke zu geben. Gott wohnt nicht in Jerusalem. Er wohnt nicht in Mekka. Er wohnt nicht irgendwo in Berlin oder sonst was. Gott möchte in unseren Herzen wohnen. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also wenn du Gott suchst, du wirst ihn nicht in Bethlehem finden. Du wirst ihn nicht in Nazareth finden. Du wirst Gott nur in dir finden. Jesus Christus wirst du nur in dir finden. Deshalb suche nicht woanders. Suche auch nicht im Alten Testament und auch nicht im Neuen Testament. Gott ist in deinem Herzen zu finden. Es ist hart, was ich sage, für manche religiösen Menschen abstoßen, aber Gott ist nur in dir zu finden. Auch nicht im Neuen Testament. Das Neue Testament kann bestätigen, kann unterstreichen. Aber wir glauben nicht an den Papst, was die Bibel ist. Verstehst du? So viele Evangelikale glauben an die Bibel, das ist unser Papst. Nein. Der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Und deshalb, wir brauchen dieses Zeugnis des Heiligen Geistes. Jesus hat uns ganz einfach den Weg gewiesen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagte, werdet ganz normal, werdet Kinder, werdet vernünftig, denkt menschlich. Denkt, ja, alltäglich, so wie das Leben ist. Jesus hat so viele Gleichnisse genommen, nicht vom Himmel. Er sagt, das Himmelreich ist gleich wie. Wenn jemand Hochzeit macht oder sonst was. Ich habe eine Botschaft. Komm runter von dieser religiösen Spinnerei. Ich bin runtergekommen. Ich hab mich mit so vielen Dingen beschäftigt und ich bin begeistert. Ich bereue nicht, dass ich mich beschäftigt habe, aber es hat mir nichts gebracht. Es hat mir nichts gebracht. Der ganze religiöse, fromme Betrieb, das ganze religiöse Treiben, das bringt einen Menschen nicht weiter. Du musst zu dir selber den Weg finden. Die Reise zu sich selbst ist die längste, die weiteste und die effektivste Reise. Die meisten Menschen sind viel zu hoch oben. Weißt du, ein Pharisäer. Und es ist interessant, zum Heiland kamen immer nur Pharisäer. Auch heutzutage in den christlichen Kreisen kommen zum Herrn Jesus nur Pharisäer. Weißt du, und die geben Jesus nicht mal Wasser, um die Füße zu waschen. Und die geben Jesus keinen Kuss und die heißen gar nicht willkommen. Aber Jesus ist da. Auch bei den Pharisäern. Viele kommen sich vor. Ich werde nie vergessen, ich bin vielleicht ein halbes Jahr Christ. Muss ich was in Frankfurt erledigen, am Bahnhof. Frankfurt am Main, und da stehen welche, und mit so einem Schild, Heilige der letzten Tage, das waren Mormonen. Weißt du, hab ich, Mann, in schwarz angezogen, Krawatte, junge Burschen mit der Tasche unter, umgehängt, Heilige der letzten Tage. Weißt du, da bist du schockiert, du bist erst Christ, kennst die Welt noch gar nicht, und da kommen zwei da Mormonen aus USA, machen da Missionsdienst, und versuche das, dich zu bekehren, Heilige der letzten Tage. Ich habe einen Bogen rumgemacht, bis ich mir getraut habe, sie anzusprechen. Was sind sie? Wo kommen sie her? Was machen sie? Erst dann habe ich gescheckt, was das für Burschen sind. Heilige der letzten Tage. Aber so kommen sich viele vor. Die wollen andere missionieren als Heilige der letzten Tage. Andere zur Entrückung bringen. Und die Frage ist, kommen sie selbst zur Entrückung überhaupt? Werden sie selbst dabei sein? Weißt du, wir können gerne andere missionieren. Und das ist unser Auftrag, wir sollen Jesus bekennen. Aber die Frage ist, bin ich auch dabei? Kenne ich Jesus? Bin ich Jesus begegnet? Habe ich Jesus erlebt? Aber mit diesem konnte man gar nicht so, weißt du, da haben sie da was sie von Joseph Smith geredet und von irgendeinem Buch, das sowas da, der übersetzt hat, oder welche Platten und dergleichen. Also ich hab gedacht, ich bin froh, wenn ich das Neue Testament kenne. Aber jetzt kommen sie noch als Heilige der letzten Tage noch viel mehr. Es gibt nichts Größeres und Wichtigeres als das, was Jesus Christus einem anbietet. Wer ihn hat, hat das Leben, und wer ihn nicht hat, hat das Leben nicht. Christen, wir sollten langsam vernünftig reden, erwachsen werden, mündig werden, die Gnade begreifen, was die Gnade wirklich ist. Ich bin begnadigt, ich kann mir nicht den Himmel verdienen. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben und das in Fülle. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben und das in Fülle. Warum? Der Mensch ist krank, kaputt. Wir brauchen alle den Heiland. Deshalb ist Jesus in Bethlehem geboren. Euch ist heute der Heiland geboren. der Erlöser, der Retter. So verwirrt waren die Menschen damals. Niemand war mehr da. Da musste so ein Baby kommen und erst dieses Baby aufwachsen nach 30 Jahren. Dann versucht Jesus, das den Menschen die Wahrheit zu sagen, ob die kapieren oder nicht, das ist dahingestellt. Wir sind durstig. Wir dursten nach Leben. Es hat uns so verlangt nach Leben. Es verlangt uns immer noch nach Leben. Sei doch ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will leben. Und wie schwer das Leben ist, wie anstrengend, wie mühselig das ist, wenn man sich da abstrampelt. Wir sind wie Schafe, die ohne Hirten sind, steht in der Bibel manchmal solche Bilder. Wir sind durstig und hungrig und wie Schafe, die keinen Hirten haben, versprengt überall. Schau doch die Menschen an. Der eine rennt dorthin und der andere rennt dorthin. Er sucht. Was ist die Wahrheit? Diese Pilatus-Frage ist immer noch aktuell. Was ist die Wahrheit? Wir brauchen einen Erzieher, einer, der uns so festhält, ja, der uns dirigiert, der uns führt. Die ganze Menschheit ist verloren. Die Menschheit braucht einen Erlöser. Und deshalb ist Jesus gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und ich behaupte, nur einer kann uns das Leben geben, das ist Jesus Christus. Ich habe vieles probiert in meinem persönlichen Leben und ich habe eines entdeckt, es gibt nur einen Weg. Und das ist keine Religion. Vergiss die ganzen Religionen, schmeiß alle in den Müllhaufen. Alle Religionen, auch pfingstlich, charismatisch, freikirchlich, evangelikal, das ist alles nur Blabla, alles nur Vereinsmeierei. Wenn du genau hinter den Kulissen hinguckst, da geht es nur ums Geld. Wenn du ganz ehrlich hinguckst, da geht es nicht um Jesus. Da geht es nur, wer hat das Sagen, wer hat die größte Kirche, wer ist populär, wer ist in. Aber nach gewisser Zeit ist alles vorbei. Die ganzen Erweckungen, die dauern höchstens 3 Jahre und dann ist wieder der ganze Spuk vorbei. In aller Liebe. Alle Erweckungen. Auch die in Jerusalem mit 3.000 und 5.000 Leuten, wo sie bekehrt haben. Der ganze Spuk ging vorbei. Da haben sie sich gestritten, wer kriegt mehr Suppe in dem Topf. Das war das Endergebnis. Verstehst, wer hat mehr? Wer profitiert mehr? Und diese Streitereien. Und wenn du die Religion anguckst, überall Streitereien. Der hat Recht und der hat Recht. Eigentlich haben alle Recht und niemand. Hesekiel Kapitel 34 von Vers 11. Ein wunderbares Bild, was Gott uns hier sagt. So spricht der Herr, heißt es. Von nun an will ich mich selbst um meine Schafe kümmern und für sie sorgen. Das ist nicht nur Israel, sondern das sind Kinder Gottes. Gott sagt, ich will mich selbst um sie kümmern. Gott will sich selbst um die Menschen kümmern, die aufrichtig sind. Und er lässt selbst den Aufrichtigen gelingen. Und Gott pickt sich aus dem Islam, aus dem Buddhismus, aus dem Kommunismus, aus dem Faschismus, aus dem Humanismus, aus den ganzen Ismen, pickt er sich selbst die Leute, die aufrichtig sind. Und er sagt, ich will mich selbst um meine Schafe kümmern. Gott sieht das Herz an. Gott sieht nicht das Äußere und das ganze Tamtam. Gott sucht die. Gott sagt, ich will mich selbst um meine Schafe kümmern, um die Menschen, die guten Willen sind, die suchen. Guck mal, da kannst du alle anderen vergessen. Wer soll der König werden in Israel damals? Nicht diese 7 Brüder Davids, der Starke, der Dicke, der Fette, der Dünne, der Schlanke. Der Kleine, der junge David von der Weide. Das ist er. Und der Herr sieht das Herz an. Nicht der eines Hauptes länger ist, der ein paar Stimmen mehr hat. Demokratie, verstehst du? Der ein paar Stimmen mehr und nachher eine Mehrheit irgendwo bildet. Nicht der, sondern mit dem Gott ist. Und David war dieser Mann. Ich will selbst mich um meine Schafe kümmern. Dieses Wort ist mir so groß geworden dieser Tage. Gott will sich um mich kümmern, dass ich vorwärts komme. Gott ist nicht die Menschen um mich herum, auch wenn sie noch so lieb und nett und freundlich sind. Gott sagt, ich will mich um die kümmern, um meine Schafe. Sei nicht besorgt. Auch über andere Menschen. Weißt du, das macht mich ruhig und gelassen und entspannt. Ich kann schlafen gehen. Das macht mich so entspannt. Gott sagt, ich will mich um sie kümmern. Überlass Gott die Menschen. Überlass Gott die Menschen, die nicht wollen, die nicht können und die jetzt vielleicht, ja, nicht mehr mitmachen und was auch immer ist. Weißt du, Gott sagt, ich will den Menschen nachgehen und sie dort erreichen, wo sie sind, auf ihre Art und Weise. Und es ist gut, dass wir es nicht können. Er macht es. Nicht, dass ich sagen kann, ich habe ihn bekehrt. Ich habe ihn an Gott gebunden. Nein, Gott sagt, ich will mich um meine Schafe kümmern. Gott erreicht die Menschen, die du und ich nicht mehr erreichen können. Aus welchem Grund auch immer. Und nicht brauchen. Und wir sollen uns nicht groß bemühen, ja, ich muss meine Kinder ganz fest an den Heiland binden. Nein, ich muss für sie nur beten, das ist alles. Ich muss für sie segnen und sie Gott überlassen. So wie diese Jochebed, die Mutter von Moses. Sie hat das Körbchen geflochten und ich kann mir vorstellen, wie die unter Tränen und Gebet und Fasten das Körbchen geflochten hat, verpecht hat und dergleichen. Und dann hat sie den Knaben reingelegt und dann dem Nil übergeben. Und Gott wacht darüber. Und da kannst du der Miriam vertrauen, deinem Heiligen Geist. Verstehst du, du musst nur loben und preisen. Der Heilige Geist wird dann das Richtige machen. Im richtigen Augenblick, da geht die Königin baden. Und da kommt, das sind viele Knaben wahrscheinlich im Nil so abgesandt worden. Viele haben es gehofft, aber gerade den einen Moses, den hat Gott sich ausersehen. Und der wurde von der Königin erwischt. Ach, die saßen Bibel, so schön. Ach, die braunen Augen. Verstehst? Und der wurde dann als Königssohn adoptiert. Ich will mich um die Menschen kümmern. Um die Menschen, die berufen sind für einen bestimmten Dienst, für eine Aufgabe. Gott kümmert sich um die Leute. Gott nimmt sie in seine Bibelschule, seine Universität. Gott nimmt es. Und er arbeitet an ihnen. Er ist der Töpfer. Und wir sind nur der Ton. Die Verheißungen Gottes gelten immer noch. Und du musst es nur das im Glauben nehmen. Du und dein ganzes Haus, glaub an den Herrn Jesus Christus. Du musst es richtig glauben. Du musst es richtig ausleben. Du musst ein Vorbild sein. Durch dein Wandel, durch dein Reden, durch dein Benehmen. Nicht nur immer schimpfen, fluchen und nein. Du solltest Segen und Lob und Dank, Halleluja. Und was weiß ich, glücklich sein. Wie heißt es von den Aposteln? Mit Lob und Dank nahmen sie das Brot täglich in den Häusern hin und her. Apostelgeschichte 2. Verstehst du? Die haben für jedes Knirpsle gedankt. Jeden Kanten. Die haben für jedes Stück Fleisch oder was sie auch bekommen haben, für jedes Glas Wasser. Sie wussten ganz genau, nicht einmal ein Glas Wasser wird nicht unbelohnt bleiben. Sie haben einfach mit Danksagung alles empfangen. Empfange alles mit Danksagung. Auch das Negative. Weißt du, ist es so leicht, das Positive mit Danksagung empfangen. Oh, danke Herr, jetzt haben wir 100 Euro wieder gewonnen. Aber danke Gott, auch wenn dir 100 Euro genommen werden. Auch das gehört dazu, dass du einfach drauf zahlst, dass du es verlierst, was auch immer ist. Weißt du, überlass Gott. Ich will mich für meine Schafe, für mein Volk, für die Menschen sorgen. Du musst denen nicht die Augen öffnen. Wenn du die Augen den Leuten öffnest, werden sie blind bleiben für den Rest ihres Lebens. Und das ist, weißt du, wenn du das versuchst, krampfhaft, ich muss ihn bekehren, ich muss ihn zum Heiland bringen. Nein, der Heilige Geist. Bete für sie und überlass Gott alles. Erwähne sie, so oft du kannst sie vor Gott. Das ist, was du tun sollst. Deshalb, wir werden eines der nächsten Predigten haben, das wird das Gebet sein. Bring sie regelmäßig, jeden Tag, hab in deiner Bibel vorne auf der Seite die ganze Liste, die du in den Himmel sehen möchtest. Mehr nicht. Und dann musst du sie nicht missionieren. Das macht der Heilige Geist, ist der Missionar, der Gesandte Gottes. Und ich will den Vater bitten und er wird den Tröster senden und den Parakletus, den Beistand. Erwähne sie regelmäßig vor Gott. Erinnere sie regelmäßig, täglich, morgens und abends und mittags und in der Nacht. Erinnere Gott, Vater, du hast mir einen Sohn, eine Tochter gegeben und ich möchte sie im Himmel sehen. Erinnere Gott. Nenne sie vor Gott mit Namen. Mach sie zum Thema vor Gott. Immer wieder, wenn du betest, erwähne sie vor Gott. Ich habe noch 5 Kinder oder 10 Kinder oder was weiß ich, wie viele Kinder du hast. Spielt keine Rolle. Dann mach sie zum Thema, sprich, Herr Gott, wegen ihnen. Verstehst du, lobst und preist Gott. Aber Heiland, ich wollte auch noch sagen, ich habe noch ein paar Buben, ein paar Mädels, die möchte ich auch mit dir noch, die möchte ich dir weihen. Weißt du, wichtig ist, dass wir die Kinder Gott weihen. Da musst du nicht groß in den Tempel bringen und sagen, hier bringe ich meinen Sohn, meine Tochter. Nein, das Weihen passiert zu Hause, im Bett oder unterm Bett. Versteht? Ganz einfach. Weihe sie Gott, überlass sie Gott. Meine Bibel sagt, befehle dem Herrn nicht nur deine Wege, deine Kinder. Befehle dem Herrn deine Arbeit. Befehle dem Herrn und er wird es wohl machen. Einfach ihm befehlen. Überlass Gott, kümmere dich nicht. Er, die Resultate sind seine Resultate danachher. Sag ihm, was los ist, dass es dein Fleisch, dein Blut ist und dass du das nicht darauf verzichten kannst. Meine Gene, keine Klaue soll zurückbleiben, hat Moses gesagt dem Pharao. Niemand soll hier übrig bleiben. Sie gehören zu mir. Du hast dich mit ihnen vereinigt. Du hast dich mit ihnen verbunden, auch die Schwiegersöhne, Schwiegertöchter. So viele, was du hast, bring sie einfach Gott und weise Gott, die gehören dem Herrn. Und in meiner Bibel heißt es, alle, die in deinem Boot fahren, die sollen dir gehören. Paulus, als dort auf dem Schiff ist, ein großer Sturm ist und die untergehen und erkentern, und der Herr sagt, alle, die mit dir mitfahren, gehören dir. Weißt du, wie viele das waren? So viele Kinder kannst du gar nicht kriegen. 276 Seelen. Alle, die mit dir mitfahren und beanspruchen, das, was mit dir mitfährt, was du mal mitgenommen hast, oder was weiß ich, alle gehören dem Herrn. Sei nicht so zimperlich und kleinkariert. Und ich denke nur daran, als Jericho eingenommen wurde, einige Jahre vorher, haben Josua und Kaleb der Rahab ein Gelübde gegeben, dein Haus wird gerettet werden. Und du musst wissen, was dein Haus ist. Es spielt nicht, wie fromm die sind, wie religiös sie sind, ob sie aus der Bibel lesen, im Katechismus oder Gesangsbuch. Nein, alle, die in deinem Hause sind, werden gerettet. Hol, wenn es soweit ist, hol alle in deinem Haus. Hol alle in deinem Haus. Alle, die mit dir in deinem Hause sind. Weißt du, was jetzt bei der Rahab, die war eine Prostituierte, die war Puffmutter. Ja, diese Rahab. Da waren Freier da, da waren Zuhälter da, da waren die Dirnen da, da waren alles, alle, die in deinem Haus sind. Gott interessiert nicht, was für einen Beruf die haben oder was die machen, die in deinem Haus sind. Alle, die zu dir gehören. Und dann dieser rote Seil runtergelassen zum Fenster und dann geht Israel um die Mauer und die Mauer fällt. Und dieses Haus, wo die Rahab wohnte, wo sie ihren Glauben hatte, ihren Glauben. Nach deinem Glauben soll es geschehen. Ihren Glauben bewies mit diesem roten, dem Teufel zum Trotz machen, einem roten Faden. Verstehst du, das weit und breit sichtbar ist. Nicht schwarz. Rot soll es sein. In Erinnerung an das Blut Jesu Christi. Rot. Und dieses Haus ist stehen geblieben. Alle, die in diesem Haus waren, haben es überlebt. Die einzigen in Jericho. So. Verstehst du, alle, die in deinem Haus sind. Und Gott sorgt dafür. Natürlich, du musst gucken, dass die Leute da sind, dass du einladest. Manchmal sind die Leute dumm. Ich denke, Lot hat die Verwandten eingeladen, Leute, die Verlobten von den Töchtern, kommt, Sodom wird untergehen. Aber die sind nicht gekommen. Es war ihnen lächerlich. Aber Gott will retten, wer sich retten lässt. So, wie ein Hirte sie zusammenbringt, heißt es weiter im Hesekiel hier, aus allen möglichen Richtungen, wo sie zerstreut sind, so werde ich meine Schafe sammeln, sagt der Herr. Von überall. Und ich finde es ganz toll, wie Gott sein Volk sammelt. Jesus, unser Leben. Er macht es. Er baut seine Gemeinde. Und meine Bibel sagt, und die Pforten der Hölle werden meine Kirche, meine Gemeinde nicht überwältigen. Von überall her hole ich sie zurück. Von allen Orten, wohin ich sie an jenem sie vertrieben habe oder wohin sie verstoßen worden sind. Wohin sie an jenem dunklen, schrecklichen Tag vertrieben wurden, von dort her hole ich sie alle zurück. Aus fremden Völkern und Ländern führe ich sie heraus und bringe sie wieder in ihr Land, in ihr Vaterhaus, in ihre Familie. Dort lasse ich sie wieder weiden auf den Bergen, an den Flüssen und in den Tälern. Dort lasse ich sie weiden. Ich bringe es zurück. Für mich ist es groß. Weißt du, ich muss meinen Kopf nicht zerbrechen. Ich muss mich nicht stressen. Da kann ich was anderes in der Zeit tun. Da kann ich Gott loben und preisen, kann ich predigen, kann ich reisen, kann ich so vieles andere machen. Ich will das tun. Das alles macht der Herr. Ich könnte es so auch gar nicht machen. Dass ich da dem nachlaufe und jenem nachlaufe und dem nachlaufe, ach, das schaffen die auch gar nicht. Und dann geht es weiter hier, was der Prophet sagt. Ja, ich gebe ihnen gute und saftige Weideplätze in den Bergen Israels. Und Gott sorgt für die fetten Weiden. Für die Weideplätze. Weißt du, da musst du nicht denen nachgehen, sondern Gott weiß, was sie brauchen, was für ein Futter sie gerade brauchen, was für Gras, was für Gewächs. Gott macht alles. Wir müssen nur mitmachen und mitgehen und sagen, ja, Herr, danke, 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 danke. Das passiert so. Weißt du, vieles ist nicht für mich, aber Gott sagt, ich werde für diese Weidenplätze suchen. Und er gibt es. Ich muss nur annehmen, nur akzeptieren. Und weißt du, wenn Gott an Menschen arbeitet, das ist manchmal ganz merkwürdig. An jedem arbeitet anders. Da kann ich nicht sagen, ja, ich möchte, dass das so und so wird. Wir müssen Gott überlassen, was aus diesen Leuten wird. Aus ihrem Beruf, aus ihrer Berufung. Wir müssen Gott die Resultate überlassen. Weißt du, nicht jeder ist gleich zum Pastor berufen. Und nicht jeder ist gleich zum Apostel berufen. Und nicht jeder ist gleich zum Evangelisten berufen. Es gibt so viele andere Berufe. Und so viele andere Dienste. Und wir sollten uns vom Herrn gebrauchen. Und manchmal ein anderer Mensch, der gar nicht so vorne steht und was groß repräsentiert, dass der einen größeren Dienst tut, der wo gibt, der wo das Reich Gottes unterstützt. Wir können schon längst zugemacht haben. Aber ich danke Gott für all die Freunde und Mitmenschen und Hörer, auch im Internet und so weiter, die unsere Predigten hören, die uns unterstützen, die für uns beten. Oder denen, Geschwister, könnten wir ja nicht weitermachen. Aber ich danke Gott für diese Menschen. Der Herr tut es. Der Herr tut es. Der Herr tut es. Und dann heißt es weiter, ich selbst, immer wieder, ich selbst werde ihr Hirte sein, damit sie in Ruhe und Sicherheit leben können. So viele Christen und Familienmitglieder von Christen sind, können gar nicht ruhig und sicher leben. Weißt du, die werden so bedrängt. Unser Heiland treibt niemand und jagt niemand. Ich selbst. So, damit sie, die Schäfchen, in Ruhe leben können. Lass doch die Leute in Ruhe. Lass Gott an ihnen arbeiten. Du befiehlst sie nur dem Herrn. Du segnest nur. Und du betest für sie. Das ist alles, was du tust. Du bekennst diese Menschen vor Gott. Und der Herr lagert sich um die und erlöst sie. Dann geht's weiter hier. Ich suche die verloren gegangen sind, die Schafe, und bringe sie zurück, die sich von der Herde entfernt haben. Du musst nicht nachlaufen. Komm in die Gemeinde, ganz schnell, da ist ein Prediger da. Verstehst du? Du musst die Leute nicht zerren. Du sollst die Leute mit Seilen der Liebe ziehen. Weißt du, was das bedeutet, Liebe? Unsichtbare Spinnweben sind das. Unsichtbare Fäden. Du betest, oh Herr, mein Sohn, meine Tochter, mein Enkel, mein Urenkel, was weiß ich, meine Schwiegertochter, mein Schwiegersohn. Ich selbst werde sie zurückbringen und sie zur Herde wieder zurückziehen. Ich werde sie auf den richtigen Weg gehen, bringen. Wenn sich eines der Tiere ein Bein bricht, oh, ich finde es toll, will ich es verbinden und die Krankenpflege für sie übernehmen. Ich will sie versorgen. Ich finde es toll. Du musst die Kranken nicht pflegen. Ach, du Ärmster. Der Herr sagt, ich will euch trösten. Ich will ihnen beistehen. Ich will bei ihnen sein. Und weiter. Ich überspringe ein bisschen. Die fetten und starken Tiere aber lass sich nicht aus den Augen. Die starken und fetten, verstehst du, denen gebe ich einen Dämpfer. Du musst dich nicht wundern, warum manchmal Leute, die so in Christus sind, Feuer und Flamme, dass sie manchmal ab und zu mal einen Dämpfer kriegen. Weil die manchmal den Kopf zu hoch haben. Die kriegen einfach auf die Nase. Weil die sich einbilden, oh, was ich habe. Weißt du, wir machen manchmal andere Leute neidisch und eifersüchtig mit unserem Gehabe, mit unserer Religion, mit unserer Geistlichkeit, mit unserer Frömmigkeit. Sei bescheiden. Sag, ich kann nicht beten, ich kann nicht singen, ich kann nicht predigen. Wenn du bescheiden bist, weißt du, wir müssen lernen, uns zu erniedrigen, in aller Liebe. So wie Jesus sich erniedrigt hat. Obwohl er göttlicher Gestalt nahm, nahm er nicht die Form eines Gottes. Er war Mensch, vollkommen. Ich kann nichts tun, es sei denn, es wird mir gegeben. Die Fetten und Starken. Gott dämpft. Wundere dich nicht über Christen, die eins auf den Deckel kriegen. Die dann Probleme haben, dann Schwierigkeiten haben. Ich sage euch die Wahrheit. Aus 50 Jahren Pastorendienst. Das ist pastorale Seelsorge. Gott ist der Seelsorger. Ich suche, ich gehe heim, ich mache mein Geschäft. Denn ich bin ein Hirte, der gut und gerecht mit den Schafen umgeht. Gott ist ein Hirte, der mit seinen Schäflein umgeht. Es gibt ein schönes Lied, weil ich Jesus Schäflein bin. Halleluja. Da kann der Löwe brüllen, da kann das passieren, da kann jenes passieren. Der Herr sorgt für uns. Wichtig ist, dass du ein Schäflein Jesu bist. Von Jesus zu seiner Herde bist, auf seine Stimme hörst. Jesaja 58, Vers 9 noch. Wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, hier bin ich. Wenn du dann in deiner Not in deinem Zustand, in deiner Situation um Hilfe schreist, dann sagt der Herr, hier bin ich. Jesus, unser Leben. Jesus kam uns Leben und volles Genüge zu geben. Und er hat sich hingegeben, Matthäus 20, 28, als Lösegeld für viele. Was wären wir ohne Jesus, Brüder und Schwestern? Was wären wir ohne Jesus? Denk doch drüber nach. Was nützt es? Du hast Israel, du hast Moses, du hast den Propheten, du hast, was weiß ich, einen Pastor. Das ist alles Quatsch. Was wären wir ohne Jesus? Was wären wir ohne Jesus? Wir wären ohne Erlösung, ohne Hoffnung. Ohne Jesus wäre unser Leben ein Unglück, eine Katastrophe. Sei doch ganz ehrlich. Wir wären weiter unter der Herrschaft Satans. Wir wären weiter seine Sklaven. Und wir würden ständig uns nur im Kreis drehen und im eigenen Saft schworen. Was wären wir ohne Jesus? Es ist so einfach. Weißt du, wenn man so einfach nachdenkt, aber wir sind kompliziert geworden. Auch als Christen. Weißt du, was wären wir ohne Jesus? Ich hätte keinen Kontakt mit Gott. Meine Verbindung mit Gott ist entstanden durch Jesus Christus. Er ist die Brücke. Er ist der Weg, die Wahrheit. Er hat mich mit Gott versöhnt. Halleluja, preis Gott. Weißt du, ohne Jesus hätten all die ganzen tausende, abertausende Opfer nichts genützt, wären für die Katz. Ob es jetzt bei den Mayas, Inkas, Juden oder Heiden, bei wem es auch immer ist, wäre alles umsonst gewesen. Die Leute wollten ja Versöhnung mit Gott. Jeder auf seine Art und Weise. Diese ganzen Opfer hätten nichts bewirkt. Wir wären alle dahin gegeben, alle verloren. Alle wären wir im Gulag Satans gefangen, in diesem Straflager Erde, hier verdammt. Aber Halleluja, Jesus ist der Schlüssel. Jesus ist unser Leben. Und ihm verdanken wir unsere Existenz, dass wir weitermachen können, dass wir uns nicht aufgeben, dass wir einfach wieder uns aufrappeln und sagen, ich mache weiter, ich weiß, das hat Sinn, mein Erlöser lebt. Ohne Jesus, ohne ihn, gäbe es uns gar nicht. Das ist das andere wieder. Verstehst du, wäre die Welt gar nicht geschaffen worden. Denn in Kolosser Kapitel 1, Vers 16, da heißt es, alles für ihn, durch ihn, zu ihm, mit ihm und so weiter geschaffen worden ist. Denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seine Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Auch der Teufel ist von ihm erschaffen. Und auch der Teufel ist nicht von sich aus geworden, Teufel, sondern es ist auch alles sichtbar, alle Throne, alle Mächte und alle Gewalten, alles ist durch Jesus Christus geschaffen. Diese Welt gibt es gar nicht. Auch das Böse, auch das Unkraut. Weißt du, manche Leute sagen, ja, der Teufel. Vergiss, der Teufel ist auch ein geschaffenes Wesen. Der Teufel ist nicht als Teufel geschaffen worden. Weißt du, auch der Teufel kommt aus der Hand Gottes. Nach der Bibel wurde der Teufel nicht als Teufel geschaffen, er ist zum Teufel geworden. Weißt du, er hat sich selbst was eingebildet. Verstehst du, er ist zum Teufel geworden. Lies mal Johannes 8, Vers 44. Er stand nicht fest in der Wahrheit. Er stand nicht fest in der Wahrheit. Er hat sich was eingebildet. Ich bin besser als der Jesus dort. Und das ist das Problem, Geschwister, in diesem. Wir werden alle teuflisch, wenn wir nicht aufpassen. Wenn wir denken, ich bin besser wie der. Ich bin besser wie jener. Weißt du, ich bin besser. Nicht nur wie Jesus, sondern besser wie mein Mitmensch. Denn alle Menschen kommen aus der gleichen Hand. Aus der Hand Gottes. Und Gott stellt manchmal Menschen in unsere Umgebung, die gar nicht zu uns passen, die komisch sind. Damit wir uns nicht erheben, damit wir schön unten bleiben. Auch ich komme aus der Hand Gottes. Und was ich bin, bin ich allein aus Gnaden. Ich kann mich nicht rühmen. Und kann mich auch gar nichts einbilden. So, er stand nicht in der Wahrheit. Die Frage ist, stehst du in der Wahrheit? Stehe ich in der Wahrheit? Oder bilde ich mir nur was ein? Der Teufel hatte freien Willen. Der hätte das und jenes machen können. Er war der schönste Engel. Verstehst du? Der Lichtengel Luzifer. Lies mal die Bibel, das ist nicht mein Thema heute, aber lies mal. Aber dann entschied er sich, zur Konfrontation gegen Gott, gegen Jesus, der muss runter, ich möchte diesen Platz haben, den er hat. Was wäre ohne Jesus? Denk doch drüber nach. Verstehst du, wir werden auch so hochnäsig eingebildet, wie die Pharisäer dort. Oder wir sind ja besser. Also Das, wo kommt schon ein Messias her oder Erlöser? Der kommt ja aus Galiläa, er ist ein Samariter. Verstehst du, die Juden da unten in Jerusalem, die haben sich was eingebildet. Und deshalb haben sie Gott verloren. Wir verdanken Jesus unheimlich viel. Er erniedrigte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und wohnte unter uns und wurde wie ein Mensch erfunden. Wäre Jesus nicht geboren, gäbe es keine christlichen Kirchen, keine christlichen Gemeinden, keine Werke der Liebe, keine wahren Gläubigen. Und ich meine nicht Katholizismus oder irgendwie Staatsreligionen, welcher Form auch immer. Ich meine nicht Vatikan oder sonst irgendwie eine Kirche. Vatikan oder die katholische Kirche hat der Christentum, dem Christenheit mehr geschadet wie genützt. Mit den Kreuzzügen, mit den Hexenprozessen, mit der Inquisition und das ganze dunkle Mittelalter. Der mehr geschadet. Weißt du, wir müssen nicht uns nach diesen großen Türmen und Kathedralen richten. Weißt du, die haben mehr versaut. Wir werden vielleicht schon viel weiter mit Wissenschaft und Technik. Und die haben alles ausgebremst. Die Erde ist eine Scheibe, bis Galileo kam oder sonst was. Verstehst, bis die Leute sich durchgesetzt haben. Die verhinderten so viel im medizinischen und mathematischen Bereich. Die Araber waren viel weiter zu der Zeit des Mittelalters. Aber der Glaube Gottes, der Glaube an Jesus entwickelte sich weiter im Untergrund. Im Untergrund hat Jesus weitergewirkt. Die Pforten der Hölle, auch der Vatikan, wird meine Kirche nicht überwältigen. Das gilt, das ist die Botschaft. Ohne Jesus gäbe es ja nicht die Gemeinde Jesu, die es heute gibt. Auch die Freikirchen, auch die sind nicht perfekt. Hier und da, ich will meine Herde sammeln. Ich will meine Schafe zusammenbringen. Ich will meine Gemeinde bauen. Er ist es, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ohne Jesus gäbe es keine Hoffnung. Weißt du, da würden wir lauter Rauschgiftsüchtige, Alkoholsüchtige, Medikamentensüchtige durch die Gegend laufen, als solche durch die Gegend laufen. Wir hätten keine Hoffnung, keinen Halt, keine Hilfe. Der Mensch kann seine Probleme selber nicht lösen. Diese Schuldprobleme, diese Schuldfrage, wie werde ich mit meiner Schuld fertig? Verdrängen. Aber die kommt immer wieder hoch und holt mich ein. Unsere Sünden finden uns immer wieder. Kannst machen, was du willst. Erst wenn Jesus uns die Sünde vergibt, nicht nur, wenn du beim Psychologen und auf der Couch da das ausplauderst und sagst, ja das und das, meine Ahnen, meine Vorfahren waren Freimaurer, die waren Spinner, die waren DDR-Größen oder was weiß ich alles. Vergiss es. Nicht diese ganzen Dinge der Vergangenheit. Jesus sagt, ich vergebe dir deine Sünden. Geh hin und sündige ihn fort nicht mehr. Das kann nur Jesus sagen. Kein Psychologe, kein Psychiater. Wäre Jesus nicht zu uns gekommen, wir hätten keine Befreiung vom Bösen. Wir hätten keine Hoffnung der Auferstehung des ewigen Lebens. Er ist unser Leben, Halleluja. Unser Leben wäre ohne Sinn und Zukunft. Wir würden uns noch im Kreis drehen, uns in die Adern spritzen, was das Zeug hält. Er ist unser Leben, unser Schicksal, unsere Hoffnung für die Ewigkeit. Durch ihn haben wir Verheißungen und Segnungen für hier und für dort. Für hier und dort, beides gehört dazu. Durch ihn werden wir teilhaftig der göttlichen Natur. Das ist fantastisch, verstehst du? Du und ich, wir sind ein kleiner Gott. Es ist nicht übertrieben, es ist nicht überspannt. Du bist teilhaftig der göttlichen Natur. Gott und in der Bibel sagt, Jesus, er ist heilig, du bist, und du sollst auch heilig sein. Und wir sind Heilige durch die Gnade Jesu, durch die Vergebung der Sünden. Durch ihn können wir getrost und glücklich leben und sterben. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Praise Gott. Und wir können unser Leben richtig gestalten. Alles, was Jesus uns hier auf Erden gibt. Und jetzt pass auf, das hat Gott mir erschlossen, das ist mir so groß geworden, schon so vor so vielen Jahren, das ist so wichtig, das versuche ich rüberzubringen. Gott möge mir helfen. Alles, was uns Jesus hier auf Erden gibt, was er uns hier auf Erden wirkt, in uns, an uns, um uns, über uns, was er hier fertig bringt, hier auf Erden, hier bei uns, wo er uns verändert und umgestaltet und verwandelt. Und das, was er uns hier auf Erden offenbart, nur das nehmen wir mit in die Ewigkeit. Alles andere bleibt hier. Das ist nur die Fassade. Und deshalb ist mir so groß geworden, Herr, verändere du mich jetzt hier, gestalte mich jetzt hier um. Wirklich jetzt, verstehst du, nur das nehme ich mit in der Ewigkeit. Das sind die Schätze, die ich rüber transferiere. Nur das nehmen wir mit in der Ewigkeit, ins Jenseits. Alles andere ist Plunder und bleibt hier. Alles Mist zur Entsorgung. Ja. Nur das, was Jesus hier in uns gewirkt hat, das ist Jesus unser Leben, das gehört für die Ewigkeit für mich. Und deshalb, Geschwister, lass uns alles dran setzen, dass wir recht viel von Jesus bekommen. Dass der Herr Jesus recht viel an uns tut. Dass er recht viel an uns vollbringt. Unser Charakter, unsere Persönlichkeit, ja, unsere Gefühle verwandelt. Das ist so viel. Nur das nehmen wir rüber. Nur das gehört uns für die Ewigkeit. Alles andere kannst du vergessen. Du wirst drüben auch nicht mehr dazu kriegen. Das, was du hier erreichst durch die Gnade Gottes, was dir rübergebracht wird durch den Heiligen Geist von Jesus, das gehört hier. Die Früchte des Geistes. Die Werke des Geistes. Was du im Geist getan hast, getrieben vom Heiligen Geist, gewirkt vom Heiligen Geist, inspiriert vom Heiligen Geist. Die Gaben des Geistes, nicht was du durch deine Talente geschaffen hast, durch die Redefähigkeit oder Begabungen. Und nein, was der Heilige Geist an dir wirken konnte, durch seine Gaben, durch seine Erkenntnis, durch seine Inspiration. Das ist, was du mit in die Ewigkeit nimmst. Wenn du hier nichts gelernt hast, was Gott dir nichts geben, wenn Gott dir nichts geben konnte, weißt du, geben tut er dir, im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch, du musst nehmen. Du musst gierig sein. Heute würden die jungen Leute sagen, geil. Ich will's. Ich brauche dich, ja, ich brauche dich. So, du allein entscheidest, jetzt pass auf, halt dich noch fest, was du in der Ewigkeit einmal wirst. Weißt du, du bist der Produkt, was dort offenbar wird. Du bist der Herr des Produkts. Dein ewiger Lohn, das, was du hier geschafft hast durch die Gnade Gottes, hier wird in Schwachheit gesät und es steht auf in der Kraft. Weißt du, in Schwachheit, du strengst dich an, oh, das ist so schwer. Du kannst deine Familie nicht retten, du kannst nichts Großes bewirken, aber du kannst für die Pastoren, Missionare, die predigen und wirken, ob sie im Fleisch oder im Geist das machen, ist es egal, bete einfach für die Sache Gottes weltweit. Herr, da in China und dort in Afrika und dort in Amerika oder Südamerika oder irgendwo in Alaska, Herr, segne die Brüder und Schwestern, die dort arbeiten, die dich verkündigen in Liebe. Da gibt es so viele Menschen, die Gott in Liebe dienen, nicht aus Berufung oder Beruf, weil es ihre Kirche das sagt, weil ihre Gemeinde sie dorthin schickt. Nein, die zum Opfer werden, die ihr Leben lassen als Märtyrer. Und die Märtyrer werden leuchten. Steht in der Bibel, da gibt es sogar das Siegel, die Seelen unter dem Altar. Weißt du, Menschen, die einfach hingehen und wenn sie nichts zustande bringen. Ja, und was ist, wenn es nicht zustande kommt? Ich denke an die Auka-Missionare, die vor 1950 oder irgendwann da, dort in Mittelamerika ermordet worden sind. Da gehen 5 Männer entschlossen, gehen zu den Aukas, predigen, dass sie wollen das Evangelium predigen, erkunden das ganze Gebiet und die landen und dann werden sie bei der Landung von den Aukas umgebracht. Verstehst du? Die waren keine 5 Minuten auf Missionsfeld. Und soll ihre Arbeit vergeblich sein? Weißt du, unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich, wenn wir es für den Herrn tun. Und weißt du, das ging wie ein Schrecken durch die christliche Welt. Diese 5 Auker-Missionare, diese 5 junge Männer mittendrin im Leben, die haben Frauen gehabt. Die Frauen sollen nachkommen. Später ist eine dieser Frauen gegangen zu den Aukas und hat den Mördern ihrer Männer das Evangelium gebracht. Aber was passiert ist, als sie ermordet wurden, ging es durch die Welt. Das ist die wirklich Bibelübersetzung, sind entstanden. Da haben gesagt, wir möchten weitergehen. Tausende sind in die Mission gegangen, aufgrund dessen, dass sie ihr Leben gelassen haben. Manchmal müssen ein paar sterben, damit Tausende in die Mission gehen. Wir fragen uns, warum? Du verstehst nicht, ich verstehe es auch nicht. Der Herr sagt, ich will meine Herde sammeln. Tausende und Abertausende. Und die haben dann die Bibel übersetzt. Die haben gesagt, wir gehen weiter. Und dann die Frau von dem einen Bruder, der sein Leben dort gelassen hat, die ging und sagte, ich will zu den Mördern unserer Männer gehen und ihnen das Evangelium bringen. Und die ist hingegangen und er hat bekehrt. Und da hat einer dieser Häuptlinge Buße getan. Weißt du, diese Geschichte ist eine tolle Geschichte. Aber in die Ewigkeit bringt es noch viel mehr. Weißt du, was Gott alles getan hat, durch eine nichtige Arbeit. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen. Wir entscheiden über die Resultate. Was wäre unser, das Christentum ohne Jesus? Was bleibt vom Christentum, wenn du Jesus rausradierst? Weißt du, ich habe einen Juden mal gehabt hier, messianischer Jude, weißt du, so fromm, sogar Bibelcenter hatte da irgendwo in Jerusalem. Weißt du, da, und immer, wenn der Name Jesus kam, hat er sich umgedreht, nicht mitgemacht, nicht mitgesungen. Das ist mir aufgefallen. Verstehst du, man kann ein messianischer Jude sein und Jesus nicht lieb haben. Nur als Beispiel. So, was wäre Jesus, was wäre die Religion ohne Jesus? Ein Mythos nur noch eine Legende. Und heutzutage, die Freimaurer haben sich vorgenommen, ein paar Sachen aus dem Gedankengut der Christen zu streichen. Da ist das Blut Jesu, da ist der Name Jesus und da ist das Kreuz. Nimm diese drei Sachen weg. Was hast du dann? Nicht einmal Käse. Weißt du, nur noch vielleicht ein Komplex, Jesus-Komplex. Nur Legenden, nur kleine Geschichten. Aber das ist keine Substanz mehr. Es ist Sieg im Blut Jesu. Es ist Kraft in dem Blut Jesu. Und das Kreuz, unter diesem Zeichen siegen wir. Und in den Namen Jesu, da werden sämtliche Gebete erhört. Das ist der Schlüssel für Gebet. In meinem Namen werde ich das und das und das und das und das tun. Lies mal die Bibel, Markus 16. Schon ein, zwei, drei Verse. Was für eine Autorität da drin ist. Weißt du, nur Legenden. Entdecke Jesus. Und zwar selber ganz persönlich. Lass dir nicht was vorgaukeln. Das ist Jesus und dort. Weißt du, in der Endzeit heißt es, da werden Leute kommen, die werden sagen, hier ist Christus, dort ist Christus. In unserer Gemeinde, da steht Jesus oben an. Aber das ist irgendwo unterm Pult. Verstehst du? Vergiss es. Ihr werdet inne sein werden. Ihr werdet erfahren, bin ich es oder bin ich es nicht, heißt es in der Heiligen Schrift einmal. Ob die Lehre von mir ist oder nicht. Weißt du, nicht alles, was sich als Jesus und als Christentum ausgibt, ist christlich. Es gibt so viel Christentum ohne Christus. Tut mir leid, das ist aber so. Wahres Christentum lebt weiter. Wahres Christentum, trotz Verfolgung, denkt die katholische Kirche, verstehst du, als sie Staatsreligion wurde. Der Glaube an Jesus geht weiter. Weißt du, Gott hat Dinge geschenkt, auch in der katholischen Kirche. Und die katholische Kirche war raffinierter als die evangelische Kirche. Weißt du, wenn da ein geistlicher Aufbruch war, da haben sie einfach einen Orden verpasst. Benediktiner, Franziskaner und was weiß ich alles. Weißt du, und dann haben sie irgendwie integriert. Aber Gott wirkte weiter. Durch die ganzen Sekten. Gott wirkte weiter trotz den Irrlehren und Lügen und Unterwanderungen und Unterdrückungen. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Bis heute, 2000 Jahre. Der Teufel hat alles versucht, alles reingesetzt, um Jesus mit Jesus aufzuräumen. Im Talmud, da wurde der Name Jesus gelöscht, der Hurensohn. 8-mal kommt es vor. Verstehst du? Jesus blieb Jesus. Und wir haben als Christen in dem Namen Jesu den Sieg. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus wirkt immer noch und ist verblüfft. Verblüffend. Du musst nur den Namen Gottes gebrauchen, nur den Namen Jesu anrufen. Er hört Gebet. Jedes Gebet im Namen Jesu gesprochen ist ein Beweis, dass er lebt, dass du glaubst und du erlebst es. Du erlebst Engeldienste, erlebst vieles andere mehr. Hab keine Angst zu bitten, mach deinen Mund weit auf. Jeremia 33. Und er sagt, ich will ihn füllen. Konzentriere dich auf Jesus, viel mehr auf Jesus. Er ist unser Leben. Der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann pass auf, was dann passiert. Gebrauche diesen Namen. Er ist einmalig. Dieser Name Jesus und Jesus überhaupt als Person in den vier Evangelien, was wir dort haben, der ist unvergleichlich. Da kommt niemand mehr mit. Weißt du, Jesus, das ist es, wenn das der Fall wäre. Und Mose hat einmal gesagt, Gott wird nach mir einen größeren Propheten erwecken als mich. Das ist nicht der Mohammed, das ist Jesus. Das ist Jesus. Und Jesus ist keine Kopie von niemand. Er ist ein Original. Halleluja. Er ist einmalig. Er ist unser Leben. Jesus lässt sich nicht wegdiskutieren und auch nicht auslöschen oder verbieten. Sagt nichts mehr in den Namen Jesu. Ihr dürft von Moses reden, vom Gesetz reden, von der Gnade reden, von der Gerechtigkeit reden, was weiß ich, vom Himmel, von Jehova. aber nichts mehr über Jesus. Der Teufel hat Angst, wenn du von Jesus sprichst. Aber niemand vermochte bisher, Jesus von seinem Thron zu stürzen. Alle Fälschungen, alle Widersprüche. Weißt du, er ist der geblieben, der war. Die ganze Weltgeschichte beweist es. Was schreiben wir heute, 2016, nach Christus? Ob das genau stimmt oder nicht, ist jetzt egal. Aber wir schreiben nach Christus. Auch die Chinesen müssen sich danach richten. Auch die Juden müssen sich danach richten, wenn sie einen Vertrag mit ihren Nachbarn schließen wollen. Nach Christus. Er hatte eine ausstrahlende Natur, er war eine göttliche Figur. Er war großartig. Alle Bücher der Welt können es nicht fassen, das, was er gewirkt hat. In 3 Jahren nur, verstehst du? In 3 Jahren. Johannes sagt, die Bücher können nicht fassen, was er alles getan hat. Der Heilige Geist muss kommen und euch alles erinnern von dessen, was da passiert ist. Die Welt muss Jesus akzeptieren, ob es will oder nicht. Politisch, religiös oder wie auch immer ist. Seine Existenz ist unbestreitbar. Egal wer da daherkommt, der wird mit Jesus konfrontiert. Gandhi, ein Hindu, verstehst du, der sagt, er ist von Jesus begeistert. Und jeder, der die Evangelien liest, wird von Jesus begeistert sein. Barmherzigkeit, gnädig und gütig ist der Herr. Man spürt, hier ist irgendetwas Merkwürdiges, etwas anderes als woanders. Das ist kein Mythos, sondern das Evangelium, diese paar Seiten, diese 4 Evangelien, die sind so ausgefüllt mit Leben. Die ganzen Helden der Antike können gar nicht mithalten, wie groß sie auch immer waren. Die kommen wie Zwerge Jesus gegenüber vor. Die ganzen Helden. Weißt du, aber Jesus war authentisch, vital, lebendig, was er alles konnte. Er konnte sagen, ich bin. Und das ist für Gott, das steht für Gott, ich bin. Die anderen können sagen, ich bin auch ein Weg von vielen Wegen, aber Jesus ist der Weg. Pilatus, ecce homo, welch ein Mensch. Welch ein Mensch. Sogar der, weißt du, sogar im Leiden, in der Geißelung, welch ein Mensch. Niemand kann die Tatsachen verneinen, dass Jesus existierte. Er ist da, in welcher Form auch immer, ob im Geist oder in Wirklichkeit oder nicht. Also alle müssen irgendwo zugeben, er war da. Irgendetwas war da, was man nicht erklären kann, dass er da gewesen ist. Er kam als Baby, als Flüchtlingskind, in einem Dorf irgendwo, als Mr. Niemand zur Welt. Und er hat die Welt verändert wie kein anderer. Jesus war da. Seine Aussprüche sind gewaltig, so absolut, so wunderschön gleichzeitig. Da kommen manche schlaue Juden und sagen, ja, das haben wir schon früher alles gehabt. Ja, aber ihre Worte sind nicht diese geblieben. Was Jesus sagte, das war reine Wahrheit. Seine Aussprüche, selbst wenn jemand Ähnliches sagte, doch niemand hat so göttlich gesprochen wie er. So absolut, so exakt, so einmalig, so treffend, verstehst du, der verlorene Sohn, diese Geschichte, oder egal, Jungfrau, diese 10 Jungfrauen, so treffend, so gravierend. Jesus ist der größte Mensch, der je gelebt hat und den es jemals gab. Also in diesen 3 Jahren solche gewaltige Spuren zurückgelassen, dass die Welt auf den Kopf gestellt wurde und all die Großen der Welt verblassen im Vergleich zu diesem Jesus von Nazareth. Sie sind wie Sterne und Mond, aber Jesus ist die Sonne. Wenn die aufgeht, verblassen sie alle. Das ist Jesus. Das ist mein Jesus, den ich liebe. Du bist die Sonne der Gerechtigkeit. Wie bei einem Licht des anbrechenden Tages. Die Sterne verstecken sich. Und alle großen Sternen, Stars können sich verstecken. Die Beatles kamen mal und die haben gesagt, wir sind größer als Jesus. Und was ist es? Schau doch die Beatles an. Entweder sind sie schon gestorben, welche, oder sind verrunzelt. Jesus ist größer. Die Stars verblassen. Wenn Jesus, und ich sage dir das Geheimnis, wenn Jesus in unserem Leben aufgeht, verblassen alle Superstars. Die ganzen Geistheiler, die ganzen Befreier, die ganzen Evangelisten, die ganzen Pastoren. Das verblasst. Dann siehst du nur noch Jesus. Und Jesus und Jesus allein. Und gegen Jesus sind alle nichts. sind alle nichts. Luther hat so schön gesagt, er ist beides, die erste und die letzte Stufe der Leiter zum Himmel, Jesus. Durch ihn müssen wir anfangen, fortfahren, hindurchfahren, um zum Leben zu kommen. Die erste Sprosse und die letzte Sprosse. Und das ist das Entscheidende. Er ist es. Alles andere ist dazwischen. Er hat mich mit Gott versöhnt. Er hat meine Lehre ausgefüllt. Noch nicht ganz. Er ist immer noch dabei. Er füllt immer noch mehr aus. Es gibt noch mehr. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht alles entdeckt. Ich bin noch nicht auf alles draufgekommen, aber ich bin auf dem Weg. Ich weiß, wo es liegt. Und ich weiß, wie man es macht. Weißt du, Jesus ist derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Er rettet die größten Sünder. Befreit Menschen aus der Sklaverei. Er macht es. Ich will meine Schafe sammeln. Er ist der gute Hirte. Er sagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht im Dunkeln in der Finsternis sein. Dieser Hirte, was der Prophet Hesekiel sagt, ist der Herr Jesus Christus. Er hat mich zur Freiheit berufen und alle anderen Herren müssen gehen. Wenn er kommt, ich gehöre Jesus, nimm seinen Geruch an, seinen Geschmack. Jesus, unser Leben, ist mein Thema. Er gibt mir Freude, gibt mir Mut, gibt mir Orientierung, beantwortet mir meine Fragen, auch wenn sie manchmal schwierig und kompliziert sind. Er steht mir bei in kritischen Zeiten. Das kann niemand, kann nicht mein Vater, meine Mutter, nicht mein Bruder, meine Schwester. Er steht mir bei in kritischen Situationen. Er ist der Freund. Welch ein Freund ist unser Jesus. Verstehst du? Welch ein Freund. Er steht uns bei in Freud und Leid. Wer kann das machen? Weißt du, wenn es dir dreckig geht, dann hauen alle ab. Er bleibt bei dir, auch wenn es dir furchtbar ergeht. Soll uns Leid ergehen, lasst uns fest stehen. Herr, zu dir. Jesus, er war kompromisslos. Er ging dem Teufel nicht aus dem Weg. Er legte sich mit ihm an. Verstehst du, ich weiß, er wird für mich streiten. Ich muss nicht kämpfen. Jesus, unser Leben, was mir als junger Christ unheimlich viel geholfen hat. Ich habe Probleme gehabt. Wie wird man fertig mit, wenn der Teufel einen angeht, einem zusetzt, einem Schwierigkeiten macht? Ich habe ganze Zeit lang selber gekämpft. Mehr beten, mehr singen, mehr loben, mehr preisen, mehr das und das. Ich habe aufgehört mit diesem Quatsch. Weißt du was, da predigt aus Österreich ein Bauer bei uns in der Bibelstunde und er sagt, weißt du, ich habe großes Problem gehabt, wenn der Teufel mich angegriffen hat. Weißt du, ich bin mit dem Teufel nicht fertig geworden. Und ich spitzte meine Ohren und habe gesagt, das möchte ich jetzt wissen, was der gemacht hat. Und dann hat er gesagt, erzähl diese Geschichte, das hat mich so fasziniert. Wenn der Teufel an der Tür klopft, habe ich immer die Tür aufgemacht. Aber bis der Herr mir gesagt hat, lass mich ran. Und als der Teufel wieder an der Tür angeklopft hat und Jesus die Tür aufgemacht hat, hat der Teufel sich in der Luft umgedreht und ist abgehauen. Habe ich gesagt, danke, jetzt weiß ich. Ich muss Jesus ranlassen an meine Probleme. Jesus ranlassen an meine Anfechtungen. Jesus ranlassen an meine Krankheit, Schwierigkeiten. Nicht ich muss kämpfen. Er kämpft für uns. Was sagt die Bibel? Ich will für euch streiten und ihr sollt stille sein. Und dann, als das nächste Mal wieder der Teufel bei mir anklopfte, habe ich gesagt, Heiland, ich gehe zurück, jetzt gehst du ran. Das ist der Teufel. Das weißt du. Und so habe ich Stück für Stück, langsam aber sicher, meine Probleme gelöst. Das ging nicht von heute auf morgen. Weißt du, der Teufel versucht immer wieder. Der ist geduldig. Das, was uns fehlt, das hat er, eine ganze Menge. Sehr geduldig. Es ging schon eine ganze Weile, dass er da immer wieder versucht hat, vielleicht ist er so dumm und geht wieder an die Tür. Und dann kriegt er eins unter der Gürtellinie. Lass den Herrn für dich streiten. Weißt du, er ist unser Kämpfer, unser Vorkämpfer. Weißt du, er wird mit diesem riesen Goliath fertig. Deinem Goliath, meinem Goliath, unserem Goliath. Durch Jesus erkennen wir den Willen Gottes, was Gott will. Die Art und Weise Gottes, wie Gott arbeitet. Ich will meine Schafe sammeln. Ich will meine Gemeinde zusammenhalten. Nicht du, Bruder, Schwester, nicht lieber Pastor. Ich will für meine Herde sorgen. Ich will sie führen und weiden. An Jesus erkennen wir, was Gott wirklich ist, wie Gott wirklich ist. Er hat alles dem Vater überlassen. Wir können von ihm eine ganze Menge lernen. Er ist unser Leben. Weißt du, dein Wille geschehe. Er hat sich nicht von Menschen manipulieren und treiben lassen. Ach, unser Lazarus stirbt, es hat Fieber. Ist im Delirium, im Koma.
und er bleibt da.
Ich komme und werde ihn auferwecken. Verstehst du, er lässt sich nicht manipulieren. Aber wir erleben durch Jesus, dass Jesus uns nicht in den Stich lässt, dass er mit uns mitfühlt. Und als er sah, wie die Leute alle weinten, er ist barmherzig und gnädig gewesen und sagt, ich gehe jetzt, wo liegt der Lazarus, sagt mir schnell, ich gehe ihn aufzuwecken. Er stinkt schon. Das interessiert den Herrn Jesus gar nicht, ob der stinkt oder nicht. Er geht und weckt es auf. Wer Jesus gefunden hat, der braucht keine Götzen mehr und keine Götter mehr und keine Gelehrten mehr und keine, was weiß ich, das unter der Gnade Gottes. Ich will meine Herde sammeln, meine Schafe für meine Schafe sorgen. Ich will für die kleinen Leute da sein. Ich will mich um sie kümmern. Ich will an der Seite der Diskriminierten, der Gefolterten, den Getöteten, den Sklaven, den Arbeitslosen, den Machtlosen sein. Ich will ihnen beistehen, die die Schwierigkeit haben, denen es nicht gut geht. Und wie viele Menschen geht es heute nicht gut? Den Ausgestoßenen, Verachteten. Jesus lässt sich an der Seite von Verbrechern kreuzigen. Das ist Jesus. Und dann sagt er zu dem anderen, der noch gelästert hat vor ein paar Minuten, du wirst mit mir heute noch im Paradies sein. Weißt du, wir müssen Jesu Charakter und Wesenszug haben. Selbst wenn die Leute spotten und lästern. Weißt du, 5 Minuten später, vergiss das alles. Du wirst mit mir im Paradies sein. Auch wenn du über mich gelästert und gespottet hast, sei gesegnet. Sei nicht so engherzig, der hat mich verlästert. Vergiss es. Jesus ist großzügig gewesen, steht auf der Seite der Erfolgslosen, auf der Seite der Unterprivilegierten, der Versager. Jesus geht heute ganz andere Wege, als die Gesellschaft geht. Das ist Jesus, unser Leben. Er kümmert sich nicht um das Kapital. Er kümmert sich nicht um die Politik und Wirtschaft. Das ist ihm Mist. Entschuldigung. Er kümmert sich nicht um die Banken, er kümmert sich nicht um die Gesetze, um die Moral, die Paragraphen. Das ist für den Menschen wichtig, aber für Gott nicht. Gott sieht das Herz an. Gott sieht das Herz an. Du wirst mit mir im Paradiese sein. Bei Gott gelten ganz andere Werte, ganz andere Rechte. Es ist erstaunlich, wie Jesus in all den Jahrtausenden siegte und triumphierte, da jemand, dort jemand und weißt du, überall durch kleine Herde, durch die kleine Grüppchen hin und her, überall hat sich der Herr seine Leute aufbewahrt und irgendwo gibt es immer, in jeder Familie gibt es ein Lamm, das die Familie rettet, wie in Alt-Israel, in Ägypten. Die Sache Jesu geht freiwillig und ohne Gewalt weiter. Weißt du, da muss man nicht zwingen. Nein, man wird gezogen von Gott, vom Heiligen Geist. Das ist, wie Gott arbeitet. Und alles, hört mir gut zu, und alles, was in Zwang geschieht, ist vom Teufel. Alles, was unter Zwang geschieht, was staatlich verordnet wird, was kirchlich verordnet wird, ist vom Teufel. In aller Liebe, das ist nicht von Gott. Wenn du das mal merkst, hast du schon sehr viel gelernt heute Nachmittag. Sehr viel gelernt. Jesus arbeitet ohne Gewalt, mit Liebe. Sanftmütig und demütig ist er. Weißt du, bei ihm gilt das Prinzip der Freiheit und Liebe. Aus freien Stücken. Und ich diene Gott aus freien Stücken. Aus freien Stücken glaube ich an Jesus. Ich kann auch was anderes glauben. Aber aus freien Stücken folge ich ihm nach. Jesus hat freiwillig sein Leben gegeben und wir müssen jetzt freiwillig ihn akzeptieren. Das ist Jesus unser Leben. Seine Eroberungen waren gewaltlos, nicht wie bei Mohammed oder anderen Kreuzzügen und Kreuzrittern. Nein, es war freiwillig. Leute haben sich hingegeben, sogar ihr Leben in die Bresche geworfen, ihr Leben gar nicht wertgeachtet. Es geschah friedfertig. Und alles, was mit Gewalt geschieht, mit Zwang geschieht, ist vom Teufel, einwandfrei. Weißt du, wenn man mit Gewalt jemand bekehrt, mit Gewalt jemand was durchsetzt, mit Gewalt etwas verwirklicht, freiwillig. Millionen von Menschen haben sich freiwillig ihm geopfert. Das hat keine Armee, kein General je erreicht. Dem General folgten so viele Millionen freiwillig bis in den Tod. Denk an die Apostel. Alle Apostel starben als Märtyrer. Auch der arme Johannes. Der wurde im Pech getaucht, auf der Insel Patmos verbannt. Aber alle Apostel, diesmal, die wurden geschleift, die wurden wilden Tieren vorgeworfen, die wurden gekreuzigt und. Sie haben ihr Leben nicht wertgeachtet. Sie haben Jesus geliebt, weil Jesus sie geliebt hatte. Jesus, unser Leben. Er schafft das, was keiner schafft. und das aus Liebe. Und Geschwister, und genau das ist, wir bauen die Gemeinde hier aus Liebe. Wir opfern hier aus Liebe. Wir singen aus Liebe. Wir beten aus Liebe. Ich predige aus Liebe. Oder diejenigen, die hier predigen und dienen, wir machen das alles aus Liebe, weil wir lieben Jesus. Wir haben Spaß an Jesus. Die Freude am Herrn ist unsere Lust, unser Vergnügen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, wenn ich muss in die Gemeinde, ich muss in die Versammlung, ich muss in den Gottesdienst, vergiss es, bleib lieber zu Hause. Dann hast du mehr getan. Du musst das nicht. Über deine Person und so weiter soll Jesus verfügen, und zwar aus Liebe, freiwillig. Und in dem Moment, wo es nicht mehr freiwillig ist, ist Sklaverei, ist Gefangenschaft, ist Verbannung, was weiß ich, was alles ist, was nicht mehr freiwillig ist. Jesus besiegte ohne Waffen, ohne Gewalt. Überleg einmal, ohne Waffen. Alexander der Große oder Napoleon oder Mohammed, sie haben Waffen eingesetzt, aber Jesus hat nicht einmal großes Wissen eingesetzt, gar nichts. Einfach, glaub an mich. Er war kein großer Redner. Weißt du, er schrieb kein Buch, nicht einmal eine einzige Zeile ist von ihm bekannt. Aber er lieferte so viel Material, dass all die Prediger das nie ausschöpfen können. Musiker, die haben so viele Stücke geschrieben, Gesänge geschrieben, Gedichte geschrieben. Fanny Crosby hat fast 8000 Lieder geschrieben über Jesus, seliges Wissen, Jesus ist mein. Und das muss ich rühmen, Jesus allein, verstehst du? Weißt du, das, wenn du von Gott begeistert bist, dann schreibst du, dann dichtest, dann sprudelst du, stellst alles in den Schatten, bis das Herz voll ist, das geht der Mund über. Aber wenn du aus Zwang, ich muss jetzt ein Lied dichten, verstehst du? Da kommt nicht viel raus. Kommt nicht viel raus. Jesus hat unzählige Menschen beeinflusst. Diese weltweite Jesusbewegung, diese freie Jesusbewegung, also ohne Zwang und ohne Muss, die ist hoch im Kurs, immer noch. Satan versucht alles dran zu setzen, um die Gemeinde Jesus zu zerstören. Aber guck mal, heute, noch heute in diesen Tagen, bekehren sich etwa 80 Millionen Menschen in China zu Jesus. So viele Einwohner, was die Bundesrepublik Deutschland hat. So viel bekehren sich in einem Jahr zu Jesus Christus. Im Hauskreis, Untergrund, was auch immer ist. Die Sache Jesu geht weiter. Ob wir das sehen und spüren oder nicht. Und Jesu Sache ist, die man nicht spürt, die man nicht sieht, ist es so unterschwellig, unsichtbar. Im Verborgenen wirkt der Herr. Im Stillen, in der Kammer. Weißt du, in der islamischen Welt. Was glaubst du, wie viele Menschen da zum Glauben kommen? Als ich in Lahore in Pakistan war, weißt du, dann haben wir einen Open-Air-Gottesdienst anberaumt, ein Stadion gemietet, wir haben gedacht, also Fußballstadion, aber nicht so wie bei uns, das ist nur noch Fläche gewesen und dann beschallt und gemietet und wir wollen Gottesdienst abhalten. Und dann, wie viele werden kommen? Und der Veranstalter sagte ja, vielleicht 800, wenn wir alle einladen und gute Reklame machen, 800. Aber weißt du, wie viele das waren? Über 10.000. Die Polizei musste sogar die Zugangsstraßen sperren. Und dann neben mir saßen Leute aus dem Ministerium, die sind Christen. Dann habe ich mal einen gefragt, der auch im Ministerium war. Sag mal, wie können die Moslems und Christen sein? Die preisen Gott, heben die Hände hoch und rühmen Jesus. Er sagte, weißt du, wir sind bessere Moslems geworden durch Jesus Christus. Ja, wir lieben Jesus, wir machen alles, was der Islam will, also beten, fasten und Armen unterstützen. Und wir lieben Jesus. 10.000 Leute, ich habe meinen Augen nicht getraut, das Feld kannst du gar nicht übersehen. Die Sache Jesus ist nicht aufzuhalten, hinweg über alle Kulturen, über alle Religionen. Wir müssen nicht so eng denken, ich will meine Schafe sammeln und meine Herde bauen. Weißt du, Gott will uns begegnen, dass unsere Augen, unser Horizont gesprengt wird. Und wenn du Jesus siehst, siehst du die Welt mit ganz anderen Augen. Jesus ist einmalig. Er ist ein Genie. Er macht dich zu einem Genie. Halleluja, preis Gott. Jesus ist mit Abstand die am meisten hinterfragte Person, meistens zitiert, interpretiert, erforscht, zerpflückt, zerrissen und doch die Person der Weltgeschichte. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Brüder und Schwestern, es ist so wichtig, dass wir Jesus sehen. Dann sehen wir Gott. Dann sehen wir die Engel. Dann sehen wir den Thron Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Wer mich sieht, sieht den Vater. Dieser Jesus, wer ihn aufnimmt, der hat das Leben und bekommt die Macht, das Leben ja, zu genießen, zu gestalten, zu umfunktionieren. Jesus, der damals keine 500 Kilometer von seinem Geburtsort rauskam, verstehst, dieser Jesus hat die Welt unheimlich beeinflusst, sogar bis zu uns. Und was mich beeinflusst hat, als der Werner Heukelbach mit seinem Flugzeug da bei uns so einen Schwanz angehängt hat, gerade du brauchst Jesus. Da haben wir gedacht, das gibt's doch nicht, die spinnen doch gerade. Wir waren Kommunisten, Atheisten. Verstehst du, wir haben nicht an Jesus geglaubt. Wir haben geglaubt, Religion ist Opium fürs Volk. Und dann schreibt doch einer, fliegt da gerade um unsere Stadt, das war Augsburg, da fliegt er rum, gerade du brauchst Jesus, gerade du brauchst Jesus. Ja. Und wir sollen uns nicht schämen an Jesus, Leute. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus nicht. Es ist eine Gotteskraft, die das selig macht, alle, die daran auch nur ein Fünkchen, nur etwas glauben. Ja, du musst nicht groß glauben, alles verstehen. Ich sage dir eines, du wirst Jesus nie verstehen. Alle Bücher können nicht fassen, steht in der Bibel selbst, was er alles getan und gewirkt hat. Wie willst du ihn verstehen? Ich predige schon über 50 Jahre. Verstehst du? Und ich habe immer noch nicht alles das von Jesus gesagt, was ich sagen wollte und sollte. Da steckt so viel Potenzial drin. Weil er Gott ist, der Allmächtige ist. Er hat alle Reichtümer in ihm, sind verborgen, alle Schätze der Weisheit, der Göttlichkeit. Alle Schätze, verstehst du? So viel steckt in Jesus drin. Das kannst du gar nicht ausschöpfen. Gar nicht denken, weißt du, da kannst du Lieder schreiben und schreiben, kannst du Predigten schreiben, da kannst du Gedanken niederschreiben. Er ist die Wahrheit, er ist das Leben, er ist die Kraft. Weißt du, er ist es, der das alles bewirkt. Ich will meine Herde sammeln. Ich selbst, ich der Herr. Überlass Jesus dein Geschäft. Überlass Jesus das, was dir so am Herzen liegt. Überlass Jesus das, was du tun wolltest und nicht kannst. Du musst nur Gott die Sachen weihen. Ihm anheimstellen, ihm überlassen und er macht es. Er gestaltet es. Und der Name Jesus, wenn es drüber steht und wenn es im Namen Jesu geschieht, weißt du, es ist ein Geheimnis. Wenn es im Namen Jesu geschieht, dann geschieht es durch Jesus und nicht durch dich und mich. Durch ihn. Was ich bin, bin ich allein aus Gnaden. Auf dass ich nicht mich einbilde und mich rühme, was auch immer ist. In Apostel 4, Kapitel 4, Vers 12, in keinem anderen Namen ist Heil oder Rettung als in Jesus Christus. Nur Jesus kann Menschen retten aus der Verderbtheit, aus der Vergänglichkeit, aus der Verdorbenheit, welche Lebensphase sich auch immer bewegen und sich befinden. Jesus rettet. Wir müssen nur uns an diesen Namen festhalten. Jesus, ich halte mich fest an dir. Er ist echt und du wirst erleben, wie echt das ist. Und das Evangelium ist praktisch erlebbar und erfahrbar. 1. Johannes 1, Vers 1 noch. Die Apostel haben es berichtet. Wir, was wir mit unseren eigenen Augen gesehen und betastet haben, mit unseren Händen berührt haben, davon reden wir und verkünden euch das unvergängliche Leben. Wir haben selbst erlebt. Und ich möchte dich einladen, erleb selbst. Erleb selbst, dass Jesus real ist. Dass er keine Phrase ist, kein Mythos ist, keine Legende ist, kein Märlein ist. Er ist echt. Halleluja. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir für Jesus. Ich preise dich. In dem Namen Jesus haben wir den Sieg. Lob und Dank. Du bist der Fels des Heils, der uns geöffnet ist. Du hast dich uns geöffnet, Herr Jesus. Und ich halte mich fest jetzt an dir. Du bist die Wahrheit, du bist das Leben, du bist der Weg, du bist das Brot, du bist der Hirte, der seine Familie sammelt. Du sammelst deine Kinder von überall her. Herr, und du sorgst für unsere Familien. Wenn wir einfach nur beten und dir alles sagen, wir dürfen nur mit dir reden und du bist der Macher. Halleluja. Amen.